Lümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Hallo Thomas Müller, schön, dass du da bist. Ich spreche heute nicht mit dem Nationalspieler, sondern mit dem stellvertretenden Vorortspräsidenten des aktuellen Vororts des CVs, der KV Capitolina. Du bist ja auch in insgesamt 3 weiteren Verbindungen noch aktiv, bei der KDSTV Rupertia, der KDSTV Enania München und der katholisch-österreichischen Landsmannschaft Francisco Josefina. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute sprechen können. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, in der Capitolina aktiv zu sein, aber halt auch im Vatikan zu leben und dort genau den Alltag halt auch oder das Tagesgeschäft auch zu erfahren. Was ich denke, ein sehr spannendes Thema ist, mal halt darüber zu sprechen, vor allem wenn man das von einem Korporierten auch erzählt bekommt. Thomas, wo genau beginnt dein Alltag und wo beginnt das, was andere nur aus den Nachrichten kennen?
Ja, also wenn man sagt, man lebt im Vatikan, das muss man differenzieren. Ich lebe am Campo Santo Teutonico im päpstlichen Priesterkolleg Teutonico. Das ist ja genau genommen nicht Vatikan, sondern wie ein Botschaftsgebiet. Also das ist italienisches Staatsgebiet, aber nur über den Vatikan zu erreichen. Ich muss dazu sagen, 1929 wurde der jetzige Vatikanstaat gegründet in seiner jetzigen Form. Durch die Lateranverträge, davor war ja 1870, wurde der Kirchenstaat von Italien erobert und da wurde 1929 die sogenannte römische Frage geklärt, dadurch, dass man dem Papst ein kleines Stück Land gab, um seine Souveränität zu wahren, aber halt nicht über den Kirchenstaat. Die alte Kirchenstaat ging ja von Rom bis Ancona rüber, es war von der Fläche her ungefähr so groß wie die Schweiz. Der jetzige Vatikan ist ja der berühmteste, kleinste Staat der Welt. Und diese Grenze wurde dann noch ein paar Mal noch korrigiert, denn dieses Areal bei der Glaubenskongregation, der Palast vor dem Campo Santo, wo ja auch Papst Leo bis kurz noch gelebt hat, in seiner alten Wohnung, und der Campo Santo sind zum Beispiel formal nicht Staatsgebiet, aber durch die Vatikanischen Mauern umschlossen. Das heißt, nur über den Vatikan oder über einen Zugang zum Vatikan erreichbar, sind deswegen auch als formal italienisches Staatsgebiet, haben sie eine vatikanische Postleitzahl, und sind unterstehen auch dem Vatikan. Also die italienische Polizei würde jetzt vermutlich, glaube ich, dürfte uns nicht unaktiv werden, wenn es wäre.
Aber die Carabinieri standen ja vor dem Eingang zum Friedhof, interessanterweise. Weil das hatte ich mich auch gewundert, weil am Haupttor, wo man dann mit diesem TikTok-Trick, wenn man sagt, ich möchte gerne zum deutschen Friedhof auf Deutsch durchgelassen wird, waren ja zwei der Schweizer Garde. Und dann die 100 Meter weiter waren es dann plötzlich Carabinieri, die da standen.
Das ist nicht die Carabinieri, das ist die vatikanische Gendarmerie. Der Papst hatte ja aus seiner alten Zeit noch die sogenannte Palatingarde, die Nobelgarde. Also hatte mehrere Militärs zusätzlich zu seinem, natürlich seinem Hauptmilitär bis 1870. Und dann wurde in den, glaube ich, 60ern und 70ern wurde das alles verschlankt. Das war auch sehr teuer. Die Palatingarde, die Nobelgarde, das war so von früher noch so die Söhne der Oberschicht Roms haben da gedient. Da hat man abgeschafft und eine Polizeitruppe etabliert. Aber dann gesagt, es ist doch schade, kein weites Militär mehr zu haben und hat die sogenannte Gendarmerie, also eine Militärpolizei, etabliert. Die steht jetzt für den Campo Santo. Das ist die eigentliche Polizeitruppe des Vatikans, wenn auch militärisch organisiert, mit einer Kaserne auch. Das sind alles Italiener, die eine italienische Polizeiausbildung haben und dann fertig ausgebildet zum Vatikan kommen und dort bei der Gendarmerie zu dienen. Wenn die Schweizer Christen natürlich wesentlich bekannter und auch viel älter, auch reicher an Geschichte, die alle Schweizer sind, die aber auch den Grenzschutz und den Schutz des Papstes übernehmen und sozusagen den, man könnte sagen, militärischen Part des Vatikans übernehmen. Auch heute findet ja noch das Totengedenken statt, morgens und die Vereidigung. Ein großer Moment der Schweizer Garde war ja der 6. Mai 1506, der sogenannte Sacco di Roma, als spanische und deutsche oder halt, man könnte sagen, gesamt-habsburgische Truppen unter Kaiser Karl V., aber vermutlich eher gegen seinen Willen, eingedrungen sind. Der Reichsmarschall war ja von Frundsberg, der ist hatte, glaube ich, einen Schlaganfall, da war das Heer führerlos, bekam kein Sold, hat die Stadt geplündert. Und da ist eben dieser bedeutende Moment in der Geschichte der Schweizer Garde, als die Garde von knapp, also über 100 Mann, 140 Mann circa, die Mehrheit ist gestorben beim Versuch, den Papst zu retten. Also wurde auch gerettet, er ist in Engelsburg geflüchtet. Man sieht bis heute auch diesen sehr bekannten Passetto zwischen Engelsburg und Vatikan, also diesen Verbindungsgang. Bis heute sind auch Einschusslöcher aus dieser Zeit, der wurde auch nie groß restauriert. Und das ist so der nicht gegründet, der Schweizer Garde. Ich korrigiere, nicht 1506, da sind sie gegründet worden. 1527 war das, der sagt heute Roma, ich muss das korrigieren. Und immer an diesem Tag findet auch dann die Vereidigung statt, am Tag vor das Totengedenken.
Was ja interessanterweise morgen ist, weil wir heute bei dem Tag der Aufnahme den 5. Mai hier haben. Mhm. Da bist du ja auch eingebunden, oder?
Ja, also ich werde heute Abend dabei sein. Heute Abend ist das Totengedenken, immer mit einer Fest vom Campo Santo Teutonico, also wo ich leben darf. Und davor ist dann die Kranzniederlegung und ich glaube es auch Beförderungen. Und dann ist morgen eigentlich im Damaslershof, aber leider regnet es ja auch heute und morgen, die Vereidigung, die Vereidigung der neuen Mitglieder findet dann statt morgen in der Audienzhalle. Bedauerlicherweise nicht im schönen Damaslershof, im Apostolischen Palast.
Wie hat das eigentlich bei dir funktioniert, dass du dort dann untergebracht worden bist?
Also der Campo Santo beruht ja sozusagen auf mehreren Säulen. Das ist diese alte Einrichtung, noch gegründet von Kaiser Karl dem Großen. Mit, ich glaube, 796 oder 797 war er schon mal in Rom und hat eine Schola Francorum gegründet, eine Schola für die Franken. Es gab noch weitere Schulen wie die Friesen, die gibt es bis heute, diese St. Michaelskirche nähe des Vatikans. Die Sachsen hatten eine eigene Schola oder ein Studienhaus, könnte man heute sagen, oder eine Bildungseinrichtung. Das ist jetzt das große Krankenhaus, dieses In Spiritu Sassia. Beim Sassia merkt man noch die Sachsen. Und dieses Haus hat eben auch bis heute ein Priesterkolleg. Es hat eine sehr wechselhafte Geschichte gehabt in 1200 Jahren. Und in diesem Priesterkolleg leben aber auch Laien, also Männer, die Priester werden wollen, aber auch, wir haben zum Beispiel einen christlichen Archäologen bei uns. Wir haben sogar zwei evangelische Mitglieder im Haus. Aber zum Beispiel dieser christliche Archäologe, der will kein Priester werden, aber er ist halt in diesem katholischen Bereich aktiv, studiert am Päpst, das Institut für christliche Archäologie, macht dort als sogenanntes Lizenziat und lebt als Stipendiat bei uns im Haus mit. Und ich kam damals 2020 das erste Mal nach Rom und habe damals angefragt um die Aufnahme in das Haus und wurde dann auch angenommen als sogenannter Kollegiat und durfte dann dort leben. Und wir sind eine Gemeinschaft von 20 Mann, 25 schwankende Zahlen. Die Zusammensetzung des Hauses wechselt ja jedes Jahr und auch teils jedes Semester, wenn Leute gehen, die Diplomation abschließen oder neue kommen. Wir bestehen aus Studenten, Promoventen, coolen Beamten mit und Professoren. Das ist gerade für die Studenten sehr interessant, ein sehr altes System, das ja noch aus dem Mittelalter stammt, das System eines Kollegs. Man sieht es an englischen Hochschulen bis heute verstärkt, dass Professoren teils mit Studenten zusammenleben oder dass, weil natürlich wir kein Lehrangebot anbieten am Campo Santo, wir sind nur ein Haus, wo gewohnt wird und geforscht wird, sozusagen noch eher dem System entsprechend wäre das sogenannte Anselmianum hier in Rom, das ist die Hochschule der Benediktiner auf dem Aventin. Dort leben, ich meine, 116 Kollegiaten, also Studenten und Professoren, unter einem Dach und im selben Haus ist auch eine Hochschule angegliedert mit ca. 800 Studenten. Da hat man noch ein bisschen so, die kann man noch erahnen, wie das eher früher ablief, also dass im Haus Vorlesungen angeboten werden, wo auch Leute von außen dazukommen, aber auch diese Wohngemeinschaft zwischen Professoren und Studenten oder uns vor allem natürlich auch den Kurialbeamte. Da ist halt das römische Studiensystem noch etwas nicht so modern wie in manchen anderen Städten, etwa in Deutschland oder Österreich.
Diese Episode von Lava Lümmel, der Corpo Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kurve auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kurve sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kurve.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kurve. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kurve, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt Zurück zum Talk.
Aber es ist ja auch schön, das hatte der Maximilian Weltike im Interview ja auch erzählt, dass ja auch gerade die akademische Welt in Rom nochmal ein bisschen anders abläuft als in Deutschland, dass das halt auch gefühlt mehr ernst genommen wird, als es zum Beispiel in Deutschland häufig der Fall ist. Also, dass das auch, dass die Professoren sehr committed sind halt auch, also sehr tief halt auch in der Materie drin sind und dieser enge gemeinschaftliche Rahmen halt so stark da ist, so wie du das ja beschrieben hast. Wir haben ja in den Unis ja Massenuniversitäten, wo man das Gefühl hat, man lernt die Leute mal vielleicht für einen Kurs kennen und danach sieht man sie nie wieder. Und bei euch ist das ja halt eine verschworene Gemeinschaft auf engstem Raum.
Ja, also ich habe ja in Regensburg in München studiert, Theologie und Philosophie und dann eben jetzt insgesamt 4 Jahre in Rom. Man merkt den Unterschied. Dadurch, dass in Regensburg nicht das alles vorwiegend, oder in München, ist eine staatliche Universität und Rom ist alles kirchlich und auch immer die Studenten dort. Also wir sind mehrheitlich Männer an der Gregorianer. Wir sind 80 Kirchenhistoriker bei uns im Jahrgang. Das sind 2 Frauen dabei. Die meisten sind Priester oder wollen Priester werden. Oder wenn sie nicht Priester werden wollen, sind sie doch dem Ganzen sehr nahe. Die Zahlen sind nicht in Deutschland, also in den Hochschulen, für die Theologen zum Beispiel wesentlich schlechter. Also sind die Eintritts-, also nicht die Eintrittszahl der Priesterseminare, sondern die Zahlen der Erstsemesterstudenten sind ja im niedrigen zweistelligen Bereich oder sogar im einstelligen Bereich an den Hochschulen. Es gibt auch die großen Unis, in München oder schon noch.
Das ist ja nicht nur ein katholisches Problem, das hast du ja bei den Protestanten ja genauso. Da wurde ja jetzt, also da wird ja dieses Semester auch die kirchliche Hochschule Barmen geschlossen, weil die einfach keinen Nachwuchs haben und sich das einfach finanziell nicht rentiert für die, wenn die da ganze Jahrgänge von 5, 6 Mann durchbringen müssen.
Du hast natürlich in Rom dieses Problem insoweit nicht. Man merkt auch in Rom, dass international ein bisschen die Zahlen zurückgehen an Studenten. Aber es sind halt die ganzen Zahlen sind komplett anders. Also ich rede hier von 80 Kirchenhistorikern. Die haben ja alle schon Theologie und Philosophie abgeschlossen oder eine vergleichliche Ausbildung. Also das sind nicht irgendwie 18-Jährige, die jetzt dort das Studium beginnen. Das sind die meisten, so gehen sie in Richtung 30 und haben schon alle einen theologischen Abschluss oder einen historischen Abschluss, dass sie überhaupt da studieren dürfen. Das sind die Kirchenhistoriker. Die Kirchengeschichte ist ja auch, war immer mein Lieblingsfach in Deutschland, ist ja eines der zahlreichen Fächer der Theologie in Deutschland oder in Österreich und in der Schweiz. Hier in Rom ist es, nachdem es abgeschlossen hat in der Theologie, nochmal ein eigener Studiengang zur Spezialisierung mit Doktorat, Lizenziat und ein Baccalaureat oder ein Bachelor. Man kann auch hier, wie der Maximilian Weltike, mit dem du gesprochen hast, Moraltheologie, ich sag mal, in Vollzeit studieren. Also nicht als Teil eines Gesamtstudiums, sondern einen eigenen Abschluss in einer dieser Unterdisziplinen zu machen, weil hier die Zahlen da sind. Was man merkt in Rom, es verschiebt sich die Zusammensetzung der Studenten. Waren es früher sehr viele Europäer oder auch Nordamerikaner, gehen da die Zahlen sehr stark zurück. Ich bin in der Kirchengeschichte der einzige, ich sag mal, deutschsprachige. Laut meinem Professor, auch ein Farmbruder aus der Schweiz, bin ich seit 18 Jahren der erste deutsche Muttersprachler an der Fakultät. Es gab mal vor ein paar Jahren noch einen Ungarn, der Deutsch konnte. Es wird nächstes Jahr ein Ordensmann aus dem bayerischen Raum nach Rom kommen für das Studium an der Fakultät. Während natürlich die Zahl der Studenten sich nicht groß verändert. Es kommen dafür mehr Afrikaner, Inder, Lateinamerikaner. Die Kirche ist ja international am Wachsen, die katholische Kirche, stark am Wachsen. Gerade im afrikanischen Raum haben wir wirklich steile Gläubigenzahlen, auch im lateinamerikanischen Raum. Dort natürlich gesellschaftlich bedingt etwas anders zusammengesetzt. Die Bevölkerung, also auch die Gläubigen, die Katholiken sind doch immer abhängig von der Bevölkerung und wenn die wächst, wächst auch die Zahl der Katholiken normalerweise. Wenn die, wie auch in Deutschland, demografisch bedingt, wir haben eine überalterte Gesellschaft, es sterben mehr Leute als Nachkommen, viele werden nicht mehr getauft, natürlich gehen die Zahlen zurück. Wir haben in Afrika oder in Lateinamerika, aber auch in Asien eine komplett andere Zusammensetzung der Bevölkerung und zwar auch in den Ordensgemeinschaften, etwa der Premonstratenser, also eigentlich eine Chorherrengemeinschaft. Die haben in Ostasien stark wachsende Zahlen der Berufungen. Natürlich haben die nicht das Geld, alle nach Rom zu schicken oder auch die Leute so zu fördern. Ein Studium in Rom ist ja sehr teuer. Ich hatte Studienkollegen aus dem afrikanischen Raum, an San Anselmo bei den Benediktinen. Da muss halt der Konvent wirklich auch sparen, dass man einen nach Rom schicken kann. Der wird dann auch exzellent ausgebildet. Vielleicht wird er dann auch sogar mal Abt. Oder bekommt man eine Leitungsfunktion über Professor dort dann in Afrika oder in diesen Gebieten. Aber die können halt nicht wie die Deutschen oder wie die Europäer, wobei auch die französische Kirche ja eigentlich nicht sehr viel Geld hat, nicht so viel nach Rom schicken. Aber dadurch verändert sich die Zusammensetzung. Also wir haben Gebiete, da, wo die Kirche eher arm ist, da haben wir wachsende Gläubigenzahlen, da haben wir hohe Berufungszahlen. Diese Leute kommen weiter nach Rom, versuchen auch mehr zu schicken, solange das Geld da ist, wenn natürlich die Anzahl der Europäer etwas im Rückgang ist, wie an den Universitäten.
Ja, auf dem Weg hier zur Aufnahme hatte ich auch eine Situation erlebt, dass man eine afrikanische Nonne gesehen, die auf der Prachtstraße zum Vatikan den Dom dann erblickt hat, den Petersdom, vollkommen ergriffen war, die Hand auf den Mund gelegt hat und man hat die angesehen, sie ist angekommen. Da wollte sie immer sein. Und gerade dieses Bild halt von afrikanischen Geistlichen, das ist ja auch sehr stark geprägt. Also ich muss sagen, in den 2 Tagen habe ich hier mehr asiatische oder beziehungsweise afrikanische Geistliche gesehen, halt, wo man annehmen kann, das sind entweder europäische oder nordamerikanische Priester. Also das sind ja richtige wachsende Märkte halt praktisch auch für die Kirche.
Ja, also das Studienumfeld hier in Rom ist wirklich sehr international. Die Italiener stellen die absolute Minderheit an die päpstlichen Fakultäten. Es gibt natürlich auch die staatlichen Unis, die Sapienza, aus dem Spätmittelalter gegründet, ich glaube 1305, meine ich, wurden die gegründet hier in Rom, damals auch päpstlich, jetzt also staatlich italienisch. Es gibt 22 Institute, Hochschulen, also Athenäen oder Universitäten des Heiligen Vaters hier in Rom, die natürlich, die Italiener sind die absolute Minderheit an diesen Hochschulen. Es gibt noch gewisse Studiengänge, wo auch Italiener anzutreffen sind, was Richtung Pädagogik geht. Man könnte sagen, Religionslehramt, aber das gibt es so in Rom nicht. Aber natürlich die Ausländer, wo wir auch dazu gehören, sind die breite Mehrheit, also die absolute Mehrheit. Ja, es ist ein sehr internationales Umfeld, was auch bereichernd ist. Man sieht zum Beispiel, gerade mit Blick auf die katholische Kirche, wenn man nicht die deutsche Perspektive hat, sondern diese internationalen Kontexte kennt, man sieht, was in der Welt los ist. Und man hat ja nicht Medienberichte vor sich liegen, sondern Leute aus diesen Ländern, aus diesen Systemen, aus Bürgerkriegsgebieten auch, die ja dann erzählen, was bei ihnen los ist. Das sind dann nicht die Berichte der Tagesschau, das sind Berichte von Priestern, die erzählen, die zeigen am Handy die Bilder her vom Seminar, das gebombt wurde in Myanmar. Das sind Eindrücke und auch Informationen, die man sehr leicht bekommen kann, auch sehr gut bekommen kann. Und dadurch auch sehr viel lernen über die Länder vor Ort, wenig auch über die Studiensituation dieser Menschen und die Lebenssituation. Und natürlich auch, was ihren Glauben bewegt hat oder wie deren Spiritualität oder auch katholisches Leben abläuft.
Ja, da bist du ja vor allem so nah am Vatikan ja auch in den Alltag eingebunden. Letztes Jahr an Ostersonntag ist ja auch Papst Franziskus verstorben. Wie hast du davon erfahren und wie hat sich die Stadt in den Stunden danach verändert?
Also wir hatten gerade er ist an den Morgenstunden verstorben, aber die Meldung ging dann nicht gleich raus. Wir hatten eine Messe mit Kardinal Koch im Camposanto. Und währenddessen kam eine der Klosterschwestern des Kollegs zu uns und hat sein Handy gezeigt, der Papst ist gestorben. Das war auch die offizielle Meldung. Dann haben wir die Musik in der Messe abgebrochen und es war kurz vor Ende der Messe, umgestellt auf einen etwas stillen Abschluss und verkündet, dass der Papst gestorben ist. Ich bin dann aus Interesse in Petersdom übergegangen. Da hat es noch nicht alle mitbekommen. Viele Touristen waren in der Stadt. Es war ja der Ostermontag dann. Aber hat dann gemerkt, gegen Mittag, gegen Nachmittag waren die Botschaft angekommen, vermutlich weltweit. Ich denke, wenn der Papst stirbt oder auch gewählt wird, das geht an keinen Menschen vorbei. Jetzt nicht, weil die Menschen persönlich betroffen sind, sondern es ist eine Botschaft, die geht durch die Welt. Und da hat man gemerkt, so jetzt ändert sich hier irgendwas. Es kam sofort, es ist eine Herrschaft von Journalisten. Die waren auch alle in der Stadt, da ja am Tag davor war Ostern. Die Stadt war voll mit Journalisten. Es stand noch die Stände, die Bühne für die große Messe vom Ostersonntag. Es war eigentlich die komplette, ich sag mal, Pressestruktur mit Bühnen, mit Strukturen, mit kleinen Kabinen, die man aufgebaut hat für die Journalisten für Ostern. Die stand noch alles. Das hat man nicht abgebaut, sondern stehen lassen. Bedauerlicherweise wurde der schöne Blumenschmuck auf dem Petersplatz danach sofort abgebaut. Also für den Ostersonntag es wird traditionell von niederländischen Katholiken, wird der Petersplatz geschmückt mit Blumen. Und die mussten alle weg an diesem Tag noch, weil ja liturgisch alles umgestellt wurde auf Trauer. Und dann hat man auch gemerkt, jetzt ändert sich was in der Stadt. Also die ganze Stimmung. Der Vatikan ist natürlich ist formal eine absolute Monarchie. Aber natürlich ist die ganze Stadt ist eher ein Sonderfall, eine Struktur, die schwer zu vergleichen ist. Aber auch aus dieser Perspektive, unser Staatsoberhaupt war tot. Und noch dazu natürlich das Oberhaupt der katholischen Kirche ist gestorben. es war schon eine etwas gewürgte Stimmung im Staat und in der ganzen Stadt. Es gab auch dann die Trauerliturgie, also man hat dann Violett getragen, nicht mehr weiß, wie noch am Ostersonntag, Ostermontag. Und am Tag drauf, am Dienstag, begann schon das Vorhonklave. Und es waren viele Kardinäle in der Stadt. Es reisten dann auch sämtliche Kardinäle weltweit, oder so gut wie alle, mussten anreisen. Es begann das Vorhonklave, manche kamen sofort, manche erst in den folgenden Tagen. Weil ja dann sofort das sogenannte Vorhonklave begann, wo es die Frage gestellt wurde, wann wählen wir den nächsten Papst und wer wird der nächste Papst? Ich würde vorher schon, gibt es Gespräche. Da sind auch die Kardinäle dabei, die schon das Alte beschritten haben, was auch wählen dürfen. Und da war dann, bekamen wir dann auch die Anweisung von unserem Administrator, wir sollen doch uns zurückhalten mit Aussagen nach außen. Da wir natürlich als Camposantina, also die Bewohner des Camposanto, jetzt keine großen Einblicke hatten, aber halt doch im Vatikan sind und wenn wir dann draußen was sagen, dann wird es gleich aufgenommen als Information aus dem Vatikan, was es ja nicht gewesen wäre, weil was hat man denn für große Einblicke? Ich glaube, beim Konklave, das ist eine sehr abgeriegelte Angelegenheit. Das Vorkonklave ist auch nicht öffentlich. Und die bekamen dann gewisse Sachen mit, aber auch an Prozessen, an Vorbereitungen. Es war auch sehr viel los dann immer noch in der Stadt. War auch klar, dann kommt die Beerdigung des Heiligen Vaters, wo dann auch sehr viele Leute angereist sind oder noch anreisen werden. Es war natürlich auch eine spannende Zeit, zugleich auch eine bedrückende Zeit. Wir durften dann zum aufgebahnten Papst Franziskus in Casamata, also er hatte gelebt im Gästehaus, im sogenannten Casamata. Und dort war eine Kapelle aufgebaut, da durften wir dann auch ungehindert hingehen. Das war schon ein schwer zu beschreibender Moment. Wir durften, also wir haben dann da, konnten dann auch alleine als Gruppen hingehen. Also nicht alle, aber die eingeladenen Personen oder Leute wie wir, die halt den Zugang hatten. Und dort war vor dem Altar, lag Franziskus im offenen Sarg aufgebahrt, als Bischof, als Papst gekleidet, als Bischof, also mit Mitra, mit dem Pallium, mit einem Messgewand. Und ich glaube, 3 Tage ungefähr war er aufgebahrt, auch verbeten konnte. Und er ist doch das Oberhaupt des Vatikans und auch das Oberhaupt der katholischen Kirche. Er hat da sehr viele Titel auch abgelegt, die er führen dürfte. Und dann liegt diese Person da vorne aufgebahrt und die Kapelle war ständig Tag und Nacht gefüllt mit Leuten, die gebetet haben. Es haben wirklich Leute da wirklich getrauert, die ihm näher standen, der engeren Mitarbeiter, die auch geweint haben. Und es war schon ein schwer zu beschreibender Moment, so vor diesem toten in der Nähe des toten Papstes dann da zu beten oder zu knien. Er wurde dann, jetzt weiß ich leider nicht genau wann, er wurde dann überführt. Das heißt, er wurde dann mit der sogenannten päpstlichen Familie, den engen Mitarbeitern, in einer großen Prozession überführt von Casamata am Camposanto vorbei, vorne über den Petersplatz, da waren schon sehr viele Leute da, dann in den Petersdom rein, war er dann dort aufgebaut für die Menschen, dass sie abschieben konnten, der Dom auch durchgehend voll. Es war dann auch der Plan, abends zuzusperren, letztendlich war dann bis in die Nacht hinein, ist der Dom durchgehend voll, man kann ja auch, also der Plan konnte eingehalten werden, wie man das alles organisiert, weil wenn die Menschen in Petersdom reindrücken, zu 1000-fach, wie soll man sie aufhalten? Und da war Franziskus mehrere Tage aufgebaut im Petersdom, bis er dann weggebracht wurde. Und dann war die Beerdigung das dann schon sehr, auch einer der bedeutendsten Momente meiner Zeit, in meiner 4 Jahre. Das war die Beerdigung von Franziskus und natürlich dann die Wahl und die Einführungsfeier von Papst Leo. Es war ja dann Staatsoberhaupt aus aller Welt da, die Stadt war ja, also der Vatikan war ja letztendlich abgeriegelt, es gab mehrere Absperrbereiche. Trump hat den Vatikan dann beehrt, da war dann noch mehr Polizei da. Wir hatten da Stiftungsfest an diesem Wochenende von der Kapitoline, ich bin dann am späten Abend mal zurückgegangen, ich musste auch mehrere Polizeiabsperrungen durch, ich hatte zum Glück eine Karte im Vatikan. Das letzte Stück wurde man immer begleitet von italienischen Polizisten, weil man durfte nicht mehr alleine gehen, weil wirklich die ganze Stadt abgeriegelt war. Also man konnte jederzeit als Bewohner rein und raus, aber halt durch diese Sicherheitslinien musste man mehrfach durch. Und dann diese Beerdigung, es war der Platz voll, man spricht von über 100.000 Menschen, die auch an der Straße standen. Er wurde dann überführt mit dem Auto nach Santa Maria Maggiore, wo er jetzt bis heute liegt, wo auch sein Grab jetzt ja auch gesehen werden kann. Und der Platz war gesteckt voll und es war ja dann Staatsoberhaupt aus aller Welt angereist, auch aus Deutschland, aus Österreich. Wir hatten in dieser Zeit im Camposanto auch dann zu Gast Friedrich Merz, Scholz, Steinmeier in diesen Wochen. Es waren Van der Bellen aus Österreich, es waren dann alle da. An Karfreitag war Charlie Vance aus den USA da. Bei der Beerdigung war nicht dann Trump persönlich da,
Zelensky war da, Putin wurde erwartet, aber kam dann nicht. War ein bisschen ruhiger dann am Petersplatz, wenn ich Putin, Zelensky und Trump in einer Reihe setzen müssen. Das war ja ein großes Sicherheitsaufgebot. Und dann diese Beerdigung, ich saß dann im vorderen Block unten, hatte einen guten Platz bekommen. Und dann waren auch die Oberhäupter der verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften da, also verschiedene evangelische, also ich sag mal protestantische Glaubensgemeinschaften von den Anglikanern, der Lutherische Weltbund, dann nicht da die ganzen, ich sag mal, orthodoxen, orientalischen christlichen Gemeinschaften, die Kirchen aus Istanbul, die Serben, da gibt es so etliche. Und natürlich auch dann deren Gegenstücke, also es gibt ja für die meisten katholisch, für die meisten orthodoxen oder orientalischen Kirchen gibt es ein uniertes, also mit der katholischen Kirche ein einheitsstehendes Gegenstück, die dieselbe Liturgie feiern oder ungefähr dieselbe Liturgie feiern, da bin ich also leider kein Experte, wie ihre, sagen wir, orientalischen Geschwister, aber halt die Papstoper akzeptieren. Und dann haben die auch einen Teil der Liturgie übernommen. Es wurde dann auch das Evangelium verkündet auf Latein und dann auch auf Griechisch, weil es eben für die ganze Welt ist. Das sind wir jetzt beim alten Papsttum, das sind wir in der Antike, der Westen und der Osten, das lateinische Westen, der griechische Osten, wie auch immer an Ostern das Evangelium verkündet wird, auch auf Griechisch, eben weil Rom verkündet es auch für die ganze Welt, eben für Ost und West, für die lateinische und die griechische Welt. Dann wurde das Christos Anesti gesungen, also der Herr ist auferstanden. Das ist Teil der byzantinischen, orthodoxen, wie byzantinisch-katholischen Liturgie bei einer Beerdigung, also nachdem der seitens der, ich sag mal, lateinischen Kirche, die Kardinäle, den Sarg gesegnet hatten, auch mit Weihrauch, kamen dasselbe nochmal durch die Oberhäupter der unierten Kirchen, weil der Papst ja auch deren Oberhaupt war. Und da sieht man auch, und das ist auch eine sehr schöne Erfahrung in Rom wieder, wie breit gefächert die katholische Kirche ist. Wir sind ja nicht nur, ich sag mal, wenn ich sage Lateine, meine ich jetzt nicht lateinische Messen, sondern ich meine jetzt unser lateinischer Ritus. Es gibt, ich glaube, 26 oder 23 unierte Kirchen, also optisch sind die aus wie Orthodoxe oder wie Orientalen, aber sind mit der katholischen Kirche uniert. Die nur alle da, ist ja auch deren Oberhaupt gestorben. Mhm. Ähnlich dann, als Leo dann ins Amt eingeführt wurde, waren die ja wieder da. Aber es wurde nicht nur unser lateinischer Papst ins Amt eingeführt, es wurde auch das Oberhaupt von über 20 unierten ostorientalischen Kirchen eingeführt, der auch zugleich in zahlreichen Kirchen, etwa in der Levante, im Heiligen Land oder im indischen Raum, auch deren Oberhaupt ist. Und das haben auch wieder diese Vielfalt in der katholischen Kirche und auch in den Riten. Und zugleich auch dieses sehr internationale in der katholischen Kirche, was ich dann da versammelt hatte. Und ich glaube, es ist wenigen Staaten möglich, so schnell so viele Staatsoberhäupter aus aller Welt zusammenzubringen. Auch gekrönte Häupter, gekrönte Könige oder Fürsten, Präsidenten, Staatsoberhäupter und alle Botschafter und die Begleitung, es war eine große Menschenmasse, nur durch diese, sagen wir mal, offiziellen Vertreter. Und ich glaube, das schaffen wenige Staaten und Organisationen, so schnell so viele Oberhäupter auf einen Platz zu versammeln. Und dann kam es ja zur Wahl von Papst Leo und zur Amtsführung. Wenige Wochen später kamen dieselben Leute ja alle nochmal. Dann selbe Thematik wieder, es kamen etliche Staatsoberhäupter oder Vertreter, Könige, Präsidenten, wie auch immer. Ein paar Wochen später auf denselben Platz, ungefähr dieselben Plätze, um dann der ehemals Krönung oder mittlerweile Amtseinführung oder Einführung des neuen Papstes beizuwohnen.
Da war ja auch für die ARD Nikodemus Schnabel doch auch als Kommentator vor Ort. Mhm.
Ja, die haben damals natürlich noch, gut, bei der Amtsführung weiß ich es nicht mehr, aber bei der Wahl, die hatten ja händeringend nach Leute gesucht, irgendwelche Leute in Rom, die irgendwas sagen können. Und ich stelle sich die Frage, also ich war auch am Platz dabei, als Papst Leo gewählt wurde. Es war eigentlich eher per Zufall. Ich hatte auch Vorlesungen, da haben wir gesagt, gehst mal auf den Platz. Und es hat keiner in dem Moment damit gerechnet, weil es gibt doch so einen Art Turnus, wie gewählt wird. Und alle 45 Minuten kann man dann zwischendurch passieren, aber höchstwahrscheinlich nichts. Und es war eigentlich außerhalb dieser Stoßzeiten, wo man glaubt, dass gewählt wird, kam weißer Rauch. Es hatte keiner damit gerechnet. Mhm. Auch ein Bundesbürger von mir, der ist mal zwischendurch vom Platz gegangen. Es passiert ja mal nichts. Er hatte ja einen Zugang, er hatte kannte Leute und wollte sich Getränke holen gehen, weil er warten musste, und hat dann den Platz verlassen. 10 Minuten später kam komplett außerhalb des Plans weißer Rauch. Es gibt ja keinen Plan, es gibt halt nur so Regeln, so ein Waldturnus, der relativ regelmäßig ist, ungefähr wie lange dauert. Und dann kommt in halbwegs regelmäßigen Abständen kommt da weißer oder schwarzer Rauch, meistens schwarzer Rauch. das ist nichts Fixes, aber da kann man sich ja ungefähr orientieren, ob was passieren könnte oder nicht. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, wir werden es nie erfahren, das Konklave ist geheim, es wird sich nie jemand dazu äußern. Vielleicht wurde einfach noch ein paar Mal ausgezählt, es hat sich halt ein paar Minuten nach Wahl verzögert und dann kam eben der außerhalb dieses Turnus, außerhalb dieser Stoßzeiten, wo man mit Rauch rechnen kann, völlig unverhofft, dieser weiße Rauch. Und wir waren zum Glück am Platz. Und wir haben danach geschaut, also ich kannte den Prevost nicht, den Kardinal. Er hatte auch keine deutsche Wikipedia-Seite. Er war in Deutschland nicht bekannt. Und die Bemerkung ist dann für, es gibt dann die Papabile, wo man glaubt, die könnten es werden, wie der Kardinalstaatssekretär, der wurde hochgehandhabt, der Patriarch und frisch ernannte Kardinal von Jerusalem, damals natürlich mit der Krise in Jerusalem und Israel politisch sehr präsent. Der war ein Papabile, wo die Presse sich überlegt hat, der könnte es sein. Mhm. Und für viele war Prevost jetzt nicht so auf dem Schirm wie jetzt diese Großen. Die Presse muss natürlich für jeden Kardinal theoretisch ein Kärtchen haben. Wie alt ist er, wo ist er her und was macht er? Es gibt viele Kardinäle dank Franziskus. Und ich glaube, viele haben erst mal schauen müssen, was sagt man jetzt zu dem Kardinal Prevost, weil mit dem haben viele nicht gerechnet. Also er war eigentlich an der Kurie aktiv, aber ist keiner der klassischen Papabile, die tagelang in der Presse waren. Und ich habe mir auch Leute gesucht, die irgendwas sagen können zu einem Kardinal, dessen Namen wir jetzt alle erst gehört haben. Es wusste davor logischerweise keiner. Es gibt ja auch keine Vorinformation in der Presse. Es ist die Information, empfangen die Leute am Petersplatz und die Presse alle live ist. Und da muss halt sofort ein Beitrag kommen im Fernsehen, in der Presse. Wer ist das? Was macht der? Wie tickt der? Wie ist der ausgerichtet? Mhm. Und natürlich, mit Prevost haben es viele nicht gerechnet. Sicher hätte es einen Beitrag gegeben, wenn Kardinal Staatssekretär Parolin Papst geworden wäre. Hätten es vermutlich alle schon den Text vorbereitet gehabt. Ja. Aber Prevost war wirklich für viele neu.
Wie viele Kardinäle gab es denn bei Franziskus, beziehungsweise die er ernannt hat, die dann an dem Konklave teilgenommen haben?
Die Zahl ist auf alle Fälle über 100. Ich müsste nochmal nachschauen. Ich glaube, es sind 180 oder so. Kardinäle gibt es über 200, aber es dürfen ja nicht mal alle wählen, wenn sie alt sind. Historisch war die Zahl sehr reglementiert. Also mal 12, dann war es mal 72, dann wurde man aufgestockt. Aber es waren eigentlich immer nicht so große Zahlen, auch mit dem Gedanken, dass die Kardinäle sich kennen sollten. Möglichst eine Romerfahrung mitbringen. Während dieses Konklave aus Kardinälen bestand, für den viele nicht die große Romerfahrung hatten und sich auch persönlich nicht so kannten. Umso wichtiger war dann das Vorkonklave, wo die Kardinäle sich auch teils kennenlernen konnten. Zum Beispiel der Bischof oder Erzbischof von Ulaanbaatar in der Mongolei, die ganze Mongolei ist eine Diözese, 1500 Katholiken, der ist Kardinal. Der ist jetzt natürlich in Rom nicht so vernetzt und nicht so präsent wie jetzt ein Kardinalstaatssekretär oder auch ein Kardinal von München und Freising, der regelmäßig, zum Beispiel auch heute, hier in der Stadt ist, wenn er Sitzungen hat oder an im Dikasterium mal bei Räten mitmachen muss. Es gibt ja auch Kardinäle, die nicht so präsent sind. Die muss sich dann der Vorklave erst mal so sie bekannt machen mit den anderen.
Wie war denn dein erster Eindruck, als du dann Papst Leo den 14. Auf der Loggia gesehen hast?
Natürlich ist es ein Moment, wo man weiß, auch als Historiker, du bist ja auch Historiker, das ist ein historischer Moment, wo wir aktiv teilnehmen. Eine einmalige Sache, man wird es nie wieder erleben. Es war ja auch der Platz gesteckt voll, aber es war gut organisiert von der italienischen Polizei. Also der Platz war wirklich gesteckt voll, es wurde immer so schichtweise zugemacht, dass die Leute hier vorne stürmen konnten. Ganz zurück stand ich schon im ersten Block. Und dann der Platz voller Leute. Es ist ja dann auch die Schweizer Garde und die Gendarmerie, die Vatikanische, sind aufmarschiert, hat den Hymne gespielt. Da war der Platz voller Leute. Vorne standen dann ein Detachment von der Schweizer Garde und ich glaube, die Kapelle der Gendarmerie war dabei. Das war ein sehr bedeutender Moment. Dann ist halt die Verkündigung des Habemus Papam, Name Papst Leo. Ist ja auch in gewissem Maße ein Programm. Man muss ja schauen, wer war der Vorgänger? Leo der 13., mit seiner großen sozialen Enzyklika, jetzt kommt Leo der 14., war damals auch, es war für keinen klar, man konnte sich irgendwann denken, wenn man ein bisschen nachgeforscht hat, was hat Leo der 13. gemacht, macht jetzt vielleicht auch Papst Leo der 14., was im sozialen Bereich, in diesem, damals die soziale Frage unter Papst Leo den 13., seine große soziale Enzyklika, vielleicht gibt es eine Verbindung. Natürlich wird dann auch gleich spekuliert von der Presse. Für uns am Platz, natürlich hat man gewusst, Leo der 13., was hat er gemacht, was hat er gelebt. Aber viel beeindruckender war natürlich dann, neben diesen Namen, also der Name Prevost, auch der Name Leo der 14., Dann natürlich diese Stunde circa zwischen Verkündigung, wo dann auch die Kardinäle aufgetaucht sind, die standen oben an den Fenstern. Und man weiß, in diesem Moment, wo wir jetzt hier stehen und hochblicken auf den Balkon, schaut eigentlich die ganze Welt auf den Fernseher oder hat es schon per Push nach sich aufs Handy bekommen. Also sicher saß nicht jeder vom Fernseher, aber es hat doch irgendwie im Fernsehen, im Rad, es war überall präsent, es gibt einen neuen Papst und viele saßen vom Fernseher und doch, also die Welt hat es vermutlich jetzt schon, außer wo gerade Nacht ist, mitbekommen, es gibt einen neuen Papst und es herrscht sicher auch bei Nicht-Katholiken oder nicht übermäßig interessierten doch ein gewisses Grundinteresse vor, so was passiert jetzt, wer kommt denn da jetzt? Und die Zeit, wir waren ja eine große Gruppe auch von Bundesbrüdern, die dann schon zusammengesammelt haben in dem Block. Diese, ich glaube, weniger als eine Stunde, die verging dann auch wirklich sehr schnell. Dann trat halt Leo XIV. Das erste Mal in die Öffentlichkeit. Das war halt doch die Bedeutung dieses Moments. Die ganze Welt sieht ihn jetzt, davon hat keiner gesehen, außer die Kardinäle. Da hielt er auch seine erste Ansprache. Begann mit einem Gebet. Also natürlich, Franziskus war natürlich damals schon 88, als er gestorben ist. Ein Mann, der an seinem körperlichen, an seinem Alter zu kämpfen hatte, auch an seinen Krankheiten, da kann ich nichts dafür, aber ein Mann, der auch, der war halt fast 90. Dann jetzt kommt Papst Leo mit, ich glaube, 68, jetzt mit 69. Das war vom Auftreten her, der war echt ja, körperlich jünger, fitter, tritt dann auf den Balkon. Natürlich ist dies auch ein Bild, das den es mir nicht abgab, dass ich viel vitaler und kräftiger war als Papst Franziskus. Hat uns einen Anspruch gehalten. Natürlich war das ein Moment, der wirklich sehr beeindruckend war. Und ja, ist schwer zu beschreiben, weil ich diesmal sehr viele auch Eindrücke auf einen reinprasseln, ob es die Musik ist, der Kapelle, ob es die Schweizer Garde ist, ob es der neue Papst ist und halt dieser Platz mit Zehntausenden von Leuten, die sich jetzt schon auf der Via der Constellation anstauen, nicht weiter nach vorne dürfen. Es war ja dank der Osterfeier. Die Bildschirme standen immer noch, es war ja wochenlang aber alles aufgebaut, es hat nicht abgebaut. Es war unvatikan, jede Straße war vorbereitet auf mit großen Bildschirmen und Leinwänden für diesen Moment, wenn dann die Menschen zusammenströmen, dass alle was sehen können, auch wenn sie nicht mehr annähernd bei Platz sind. Und halt diesen Moment miterleben zu dürfen, das war dann schon was sehr Beeindruckendes und sehr Besonderes.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Leo XIV., das ist ja der erste Papst aus den USA, wie du das ja auch gesagt hattest, mit einer starken Peru-Biografie. Wir haben da ja vor allem wieder ja den Südamerika-Bezug vor allem. Ich meine, das war ja mit Papst Franziskus ja auch sehr stark mit Argentinien. Welche Bedeutung hat das denn in den Gesprächen hier vor Ort, dass jetzt auch vor allem ein Amerikaner mit dem Südamerika-Background hier jetzt Papst wird? Wie nehmen die Leute auch Leo XIV. Wahr?
Also es gab ja, man könnte sagen, in den USA danach einen Hype, so wie bei uns mit Papst Benedikt, aber die Amerikaner, da waren wir, also damals geheißen bei Papst Benedikt, wir sind Papst. In den USA war es ähnlich, auch meine Studienkollegen haben erstmal hatte euphorische Momente, dass ein Amerikaner Papst ist. Es gab dann einen Scherz, dass jetzt auch wir am Angelikum an der Gregorianer, also an der Jesuitenuniversität, das Studium auch auf Englisch möglich ist. Das war ja als Scherz gedacht. Aber ich glaube, man muss auch sehr schnell merken, Papst Leo ist zwar der erste US-amerikanische Papst, wenn man mal Papst, sozusagen war der Franziskus ja auch Amerikaner, aber halt kein Amerikaner im umgangssprachlichen deutschen Sinne, sondern halt Lateinamerikaner. Leo als erster US-Amerikaner ist, glaube ich, kein richtiger US-Amerikaner vom Denken. Der Mann ist aus Chicago, er war Bischof in Peru, er war natürlich Generaloberster seines Ordens. Der Mann hat internationale Erfahrung. Gerade als Oberer der Augustiner Eremiten kam der weltweit rum. Und dass wir uns zugute halten, ich glaube, dass viel wichtiger über die Prägung als US-Amerikaner ist, dass dieser Mann wirklich die Welt kennt. Also, er hat ja Pferde geschenkt bekommen, mehrere mittlerweile. Das erste noch in der Presse, dieser weiße Schimmel. Er hat mittlerweile ein paar weitere bekommen. Papst Leo kann reiten, aber nicht als Dressurreiter, sondern Papst Leo ist halt in den Anden, wenn er seine Mitbrüder besuchen musste, ist er teils mit einem Pferd hochgeritten in Gebieten, die nicht erschlossen sind für Autos. ich glaube, er hat als Ordensoberer, er war ja auch, dann kamen ja gleich Bilder in die Presse, im deutschsprachigen Raum, als er in Wien dann war, noch, glaube, bevor er Kardinal wurde, Papst Leo, glaube ich, kennt aus seiner Zeit als Augustiner-Eremit, er ist natürlich weiterhin Augustiner, aber als Oberer, er kennt die Welt, er kennt die Situation von Ordensleuten seines Ordens im Gebirge in Peru, er kennt seine Mitbrüder in Wien, in den USA natürlich, er ist vernetzt, nicht nur als Bischof, sondern ich würde sagen, vor allem als Oberer der Augustiner-Eremiten, ist er sehr viel herumgekommen. Und das hat es auch sehr schön geheißen, als Bischof, als Ordensoberer und auch als Kardinal. Er hat immer den Ruf, er ist ein guter Zuhörer, er hat sich immer Zeit genommen für seine Mitbrüder, für die Leute. Und was ich so mitbekomme, macht er das auch als Papst, dass er sich wirklich auch Zeit nimmt für die Leute, die bei ihm sind, die er kennt. Wie er anscheinend auch immer ein sehr großes Interesse gezeigt hat für seine, ich sage es mal, das ist nicht abwertend, einfachen oder normalen Mitbrüder, die nicht in Leitungsfunktion sind, die in Konventen sitzen, die er besucht hat, wo er jeden gefragt hat, wie es läuft, wie es ihnen geht. Ich glaube, dass das eine Sache ist, wenn der Papst sehr hilfreich ist. Er kennt die Welt, also vielleicht ist er auch ein Papst, gemeinsam mit Johannes Paul II., der als Papst hier rumgekommen ist zuvor, und als Bischof im kommunistischen Polen, weil es nicht so einfach ist, als Papst viel rumgekommen, hat viel gesehen und hat viel erfahren. Ich glaube, Leo hat ähnliche Erfahrungen jetzt schon, bevor er Papst geworden ist, hat er diese Erfahrung, dass er, der kannte eigentlich die Welt. Ich glaube, der kannte nicht jedes Land auf der Welt, aber hat vermutlich, ist in jede größere Region der Welt, wie Mitteleuropa, mehrfach bereist gehabt.
Das macht ja auch, glaube ich, einen wahnsinnigen Unterschied, ob du da einen Elfenbein-Akademiker halt hast, der seine Karriere halt gegangen ist, oder halt jemand, der wirklich im richtigen Leben halt unterwegs gewesen ist. Der wird auch andere Entscheidungen treffen. Wo spürst du denn schon Unterschiede, dass jetzt im Vatikan wieder ein neuer Wind oder ein anderer Wind weht? Wo sind die Unterschiede zwischen Franziskus und Leo?
Also ich glaube, theologisch müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist, glaube ich, ich würde sagen, es ist ja kein anderer Wind, vielleicht wird der Wind erst umgeleitet. Es gibt eine Kontinuität zwischen dem Heiligen Johannes Paul II., zwischen unserem Pfarrer und halt Bundesbruder Benedikt XVI., dann Franziskus, jetzt Leo, das ist ja eine Kontinuität auch der Entscheidungen, die sind ja nicht im Widerspruch. Was sich jetzt im Vatikan, also für uns als Bewohner, konkret geändert hat, Papst Leo lebt ja wieder in seinem Palast, hatte davor ja eine Glaubenskongregation in seiner alten Wohnung gelebt, Franziskus lebte ja über 10 Jahre in seinem eigenen, in dem Gästezimmer, das er hatte während des Konklaves. Franziskus wäre es auch nicht so Rom erfahren, sag ich es mal, vor seiner Wahl. Leo lebt wieder in seinem Palast. Da kam jetzt, da wurde auch schon kritisiert, warum lebt der Papst in einem Palast? Anders der Palast, das ist ja nur eine Wohnung im Palast, eine große Wohnung natürlich. Der Palast ist ja mit Büros, der Palast ist ja in Benutzung. Also ich bin nicht so, dass man große finanzielle Kosten hätte, da dieser Palast ja eh benutzt wird mit etlichen Büros und Einrichtungen. Und ja auch Franziskus hat ja auch zum Beispiel sein altes Büro im Palast ja auch benutzt gehabt. Nur, dass jetzt das Schlafzimmer und so, die Küche und dieser Wohnbereich wieder benutzt werden. Für uns ist es ein bisschen leichter, weil natürlich immer, wenn Papst Leo unterwegs war, er wurde im Auto meistens gefahren oder auch teils zu Fuß unterwegs, und natürlich dann kam die Polizei, hat es abgesichert. Es ist uns natürlich leichter, weil man kann vom Palast, der ist ja so konzipiert, in die Petersdom gehen, ohne rauszugehen. Es gibt einen Zugang in seine Sakristei, in sein Büro. Also der Papst ist ja nicht jetzt sozusagen, also Papst Leo ist weniger unterwegs. Nicht, dass er weniger macht, sondern er muss weniger aus seinem, ist ein Zusammenhänger komplex, ist ganz anlang, aus also in diesem Bereich sich weniger rausbewegen, was halt für uns insofern, wir sehen das nicht mehr so häufig wie früher, aber halt der, ich sag mal, der Normalbetrieb auch für den Besucher, der den Campus Santa Teutonica besucht, ist es leichter. Also ich glaube, theologisch müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist, glaube ich, ich würde sagen, es ist ja kein anderer Wind, vielleicht wird der Wind erst umgeleitet. Es gibt eine Kontinuität zwischen dem Heiligen Johannes Paul II., zwischen unserem Pfarrer und halt Bundesbruder Benedikt XVI., dann Franziskus, jetzt Leo, das ist ja eine Kontinuität auch der Entscheidungen, die sind ja nicht im Widerspruch. Was sich jetzt im Vatikan, also für uns als Bewohner, konkret geändert hat, Papst Leo lebt ja wieder in seinem Palast, hatte davor ja eine Glaubenskongregation in seiner alten Wohnung gelebt, Franziskus lebte ja über 10 Jahre in seinem eigenen, in dem Gästezimmer, das er hatte während des Konklaves. Franziskus wäre es auch nicht so Rom erfahren, sag ich es mal, vor seiner Wahl. Leo lebt wieder in seinem Palast. Da kam jetzt, da wurde auch schon kritisiert, warum nicht der Papst einen Palast? Anders der Palast, das ist ja nur eine Wohnung im Palast, eine große Wohnung natürlich. Der Palast ist ja mit Büros, der Palast ist ja in Benutzung. Also ich bin nicht so, dass man jetzt große finanzielle Kosten hätte. Da dieser Palast ja eh benutzt wird mit etlichen Büros und Einrichtungen. Und ja auch Franziskus hat ja auch zum Beispiel sein altes Büro im Palast ja auch benutzt gehabt. Nur dass jetzt das Schlafzimmer und so, die Küche und dieser Wohnbereich wieder benutzt werden. Für uns ist es ein bisschen leichter, weil natürlich immer wenn Papst Leo unterwegs war, er wurde im Auto meistens gefahren oder auch teils zu Fuß unterwegs, wo natürlich dann kam die Polizei, hat es abgesichert. Es ist uns natürlich leichter, weil man kann vom Palast, der ist ja so konzipiert, in die Petersdom gehen, ohne rauszugehen. Es gibt einen Zugang in seine Sakristei, in sein Büro. Also der Papst ist ja nicht jetzt sozusagen, also Papst Leo ist weniger unterwegs. Nicht dass er weniger macht, sondern er muss weniger aus seinem, ist ein Zusammenhänger komplex, ist ganz anlang, also in diesem Bereich sich weniger rausbewegen, was natürlich für uns insofern, wir sehen es nicht mehr so häufig wie früher, aber halt der, ich sag mal, der Normalbetrieb auch für den Besucher, der den Campus Santa Teutonica besucht, ist es leichter.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Eine interessante Perspektive, die du da sagst, weil wenn man das in den Medien immer hört, dass der Papst, also Papst Franziskus, der halt sehr bescheiden gelebt hat, zu Fuß überall hingegangen ist, das hört sich immer sehr sympathisch und positiv an, aber es ist ja schon eine massive Einschränkung für die Leute, die um ihn herum halt leben, weil ja ständig dann jeder Gang abgeschirmt werden muss und da ist ja auch die Vorgehensweise von Papst Leo ja wesentlich pragmatischer, weil ja Infrastrukturen genutzt werden, dass alle ihr Tagesgeschäft verfolgen können, ohne dass man da immer stoppen muss.
Ja, natürlich, also man muss immer mit 10 Minuten irgendwo warten, dann war der Papst und hat auch immer gewunken beim Vorbeifahren und Vorbeigehen. Für die Leute ist es ja auch immer schön, wenn da Touristen waren, dann mussten sie warten, dann kam der Papst vorbei, den hätten sie sonst nicht gesehen. Aber natürlich ist es strukturell etwas einfacher, den Palast zu nutzen, weil er ist ja, also man muss ja sagen, wenn man sagt apostolischer Palast, dann ist es ja kein Schloss Schönbrunn, das ist ja ein, ich glaube, ein Renaissancebau, der fast nur aus Büros besteht und ein Teil dann der Oberbereich, wo manchmal Licht brennt, da lebt dann der Papst. Das sind sicher schöne, ich war nicht drin, sicher schöne Räumlichkeiten, aber auch anhand der, also die Nutzung durch Büros, das ist ja auch nicht so groß. Und davor, wenn der Papst muss irgendwo leben de facto, wenn er jetzt in seinem eigenen Gästehaus lebt, dann war da auch ein Zimmer belegt und auch da ein paar Büros. Es ist Oberhaupt der katholischen Kirche, er ist Staatsoberhaupt. Das bleibt relativ gleich. Da schenkt es auch nicht viel. Ob er jetzt im Palast lebt oder im Gästehaus. Das Bild, das herausvermittelt wurde, ist schon ein unterschiedliches. Aber im Großen und Ganzen, es ist der Heilige Vater. Franziskus hat ja auch seine Bürostrukturen dann in Casa Mater eingerichtet. Mit Mitarbeitern, mit Vorzimmern, auch mit Gästezimmern, wie im Palast. Ich glaube nicht, weil es so viele große Unterschiede in dem Bereich gibt. Man hört immer die apostolische Palast und gerade der Vatikan ist für dank gewisser Filme wie Illuminati für manche so ein kleiner Mythos, aber es ist letztendlich wesentlich weniger dahinter oder wie sich anders, wie man sich vorstellt. Auch ist ich sage, es empfiehlt sich auch immer die apostolische Bibliothek zu nutzen, die Vatikanische Bibliothek, dank diesem Film Illuminati ja unglaublich verrufen, mit einem Geheimarchiv, wo dann die Luft im Film abgedreht wird. Also ich sitze da regelmäßig. Das sind wunderschöne Räumlichkeiten. Ich empfehle einen Besuch. Sofern man promoviert, darf man da auch rein mit Vormeldung. Aber dann ist es eigentlich relativ langweilig, wenn man drin sitzt. die Bibliothek ist gut, die Räumlichkeiten sind schön, aber es ist halt einfach eine Bibliothek in sehr schönen Räumlichkeiten. Der Bücherkatalog ist im Internet sichtbar, also so geheim ist eigentlich nichts. Es ist immer dieses Bild vom Vatikan, das vermittelt wird nach außen, gerade in der Presse. Es verkauft sich auch gut, aber es ist wesentlich, es wird auch nur mit Wasser gekocht.
Ja, ist ja häufig so, dass dann hinter dem Mythos dann ganz normaler Alltag meistens steht. Wie ist das denn für dich, vor allem als Kirchenhistoriker, dieses zwei Ereignisse erlebt zu haben? Wie hat sich dein persönlicher Blick vor allem auch auf die Forschung geändert, vor allem wenn du später dann wieder über Quellen sitzt, wo es dann um eine See des Vakanz geht, wo es um eine neue Papstwahl geht, wo es um dieses praktische kleine Interregnum, was du selber erlebt hast. Wie ändert sich da deine eigene wissenschaftliche Empathie, darauf einzugehen? Weil du hast es ja mal erlebt.
Also natürlich, also ich forsche sehr viel zum 15., 16. Jahrhundert, da war ich die Zeit des Anders auch in Rom. Du hast gesagt, dieses Interregnum zu erleben, war es ja letztendlich, die See des Vakanz heißt ja, der Staat ist ohne Oberhaupt, es gibt ein Gremium, es wurden ja am selben Tag noch alle Wappen von der Homepage genommen, es gibt ja dann diesen Schirm und die gekreuzten Schlüssel als Ersatzwappen, könnte man sagen, bis es neuen Wappen gibt. Der Vatikan ist ja eine Monarchie, der Papst, das Oberhaupt, stirbt, dann gibt es das Papstwappen, es gibt auch das vatikanische Wappen, hinter dir sichtbar auf unserem Kamin. Das Wappen des Papstes verwendet wird auf allen Briefköpfen, ist ja das Wappen dieser Person als Papst. Also nicht der Privatperson, sondern vom Papst Leo, vom Papst Franziskus, vom Papst Benedikt. Das wird ja nicht mehr wiederverwertet. Wenn der stirbt, erlischt diese Wappen sozusagen. Es gibt dann bald hoffentlich ein neues.
Das kennt man ja auch aus dem Film, dass dann vor allem der Ring, der Fischerring abgenommen wird und dann wird das Wappen gespalten, aber jetzt interessanterweise hier bei dem Film Konklave ist es ja so, dass sie, ich glaube, eine Fassung einfach rausspringen lassen und dann...
Ich meine, soweit ich es mitbekommen habe, wurde von einer Kunstschmied, ein Kunstschmied oder so, ich glaube eine Dame war es, hat den, glaube ich, mit einer einfach graviert, also einfach ein paar Mal über diese Petrusdarstellung gefahren, dann ist er halt unkenntlich gemacht, also wird es nicht irgendwie zerschlagen oder zerschnitten. Er muss ja unkenntlich gemacht werden, und das natürlich auch, dass der Siegelring eines Monarchen ist. Auch wenn der Begriff Monarch schwierig ist, weil wir uns, glaube ich, darunter immer was Falsches vorstellen oder unser Bild von Monarch oder von König vielleicht das Falsche ist für den Heiligen Vater. Weil halt letztendlich doch ein Monarch ist oder ein theoretisch ein absoluter Herrscher, aber natürlich mit praktischen Problemen, wie verwalte ich einen Staat allein? Es geht nicht, mit doch sehr großen Strukturen. Und natürlich zum Thema Forschung, das zu erleben. Es war schon interessant, das mal zu sehen oder zu haben. Es gibt da keinen fließenden Übergang. Es dauert dann alles, bis die Maschinerie wieder ins Rollen kommt, bis es Wappen gibt, bis dann die Wappen überall ausgetauscht sind in allen Kirchen herum. Und natürlich ist es vielleicht weniger für die Forschung meiner Zeit, wo ich mich bewege, interessant, sondern mehr für dieses allgemeine Erfahren, das allgemeine Erlebnis einer See des Vakanz oder eines Interregnums. Das gab sich historisch immer, natürlich immer unter verschiedenen Vorzeichen.
Manchmal mal schneller, manchmal weniger, manchmal mehrfach im Jahr. Ja. Was suchen denn eigentlich junge Leute in Rom? Also vor allem junge Studenten. Ist es da akademische Exzellenz, geistige Vertiefung, Karriere in der Kirche, Abenteuer oder einfach ein besonderer Lebensabschnitt?
Ich würde sagen, alles, was du gerade genannt hast, natürlich zum Thema Karriere in der Kirche, das wird hier sehr kritisch gesehen, das ist auch gut. Also wenn jemand glaubt, er kommt nach Rom, lernt dann viele Kardinäle kennen, wird dann einer, diese Leute werden hoffentlich schnell scheitern. Das wird auch nicht gern gesehen natürlich, das ist noch nicht, wie man in der Kirche, außer wir reden vom Geistlichen, Karriere machen sollte, die sollte man überhaupt nicht anstreben und ist auch kein vernünftiger, normaler Mensch strebt das Bischofsamt heutzutage, zumindest im deutschsprachigen Raum, an. Der besondere Lebensabschnitt ist auf alle Fälle, Rom ist ja, also ob man jetzt das als Theologe macht, als Historiker oder als Ingenieur, ist die Stadt ist besonders. Vom Kirchlichen wie auch vom, ich sag mal, Profanen, die Stadt hat fast 3000 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Die Zahl 753 ist natürlich eine schöne Zahl, aber sie ist ein Richtwert für das wirkliche Alter Roms. Es gibt Gräber, die noch mal älter sind. Die Stadt ist auch kulturell, historisch bedeutend. Hier traf sich schon immer die Welt, ob es im Römischen Reich war oder bis heute. Ist es die Hauptstadt Italiens? Ist die Hauptstadt des. Die Hauptstadt ist falsch. Hier ist der Vatikan, der auch seine eigene Hauptstadt ist. Es ist politisch interessant. Es ist kulturell natürlich, gerade für uns Deutsche. wunderbar. Es haben da viele Deutsche diese Italienliebe, die ja schon seit Jahrhunderten gepflegt wird, seit gut 500 Jahren, gibt es eine Art Sehnsucht der Deutschen nach Italien, die doch jeden betrifft. So auch viele Künstler. Und es ist auch in diesem, im 19. Jahrhundert zum Beispiel, ist ja auch für das Kooperationswesen eine wichtige Zeit, da wurde Rom wahrlich geflutet mit Architekten, mit Künstlern. Und da entstanden auch viele Einrichtungen, die es bis heute gibt, also gerade für deutschsprachige Städten. Es gibt ja hier neben dem Campo Santo Teutonico, der hat das Römische Institut der Görlitz-Gesellschaft von 1888, eine historisch-archäologische Einrichtung, aber katholisch, als kulturkämpferisches Gegenstück zu den damals noch preußisch- oder kaiserlich-deutschen Einrichtungen. Das Preußische oder Deutsche Archäologische Institut, das Deutsche Historische Institut, die gibt es bis heute. Es gibt auch ein österreichisches Historisches Institut, die Schweiz haben auch eins. Historisch sind das Kulturkämpferische, beziehungsweise schon Kulturkämpferische oder halt aus vom jeweiligen Staat dominierte Einrichtungen. Das sind auch in einer interessanten Zeit, wo die Deutschen eine Einrichtung hatten, die Engländer eine hatten, die Franzosen, das war ja auch damals die nationale Konkurrenz. Und in dieser Zeit haben sehr, sehr viele Deutsche nach Rom kommen, die natürlich auch wieder mehr Deutsche anziehen durch Reiseberichte und durch einen kulturellen Einfluss. Die Schule der Nazarener zum Beispiel, eine Künstlerschule, ist hier entstand ja in Rom, mit Deutschen in Rom. Und man sieht bis heute auch in vielen Einrichtungen in Rom diese Spuren, also der Campo Santo mit seiner Kirche, die Santa Maria dell'Anima, eine Kirche, die auch die deutsche Pfarrei ist, auch ein Kolleg, auch eine Bruderschaft. Die sind sehr geprägt aus dieser Zeit, aus den 19. Jahrhunderten. Aber insgesamt bilden die ja zusammen die sogenannte deutsche Kolonie, die vermutlich ihre Einschnitte hatte dann nach dem Zweiten oder während des Zweiten Weltkriegs. Durch eben Einrichtungen wie den Campo Santo Teutonico ist ja die deutsche deutschsprachig, ob das jetzt Deutsch und Österreich ist oder das Heilige Römische Reich, das hängt von der Epoche ab, ist in Rom ja schon sehr lange präsent, bis heute präsent und auch hat eine gewisse Kontinuität mit eigenen Einrichtungen, Bruderschaften. Man sieht das bei Altären, bei Stiftungen, in Archiven, wie die Deutschen präsent sind, immer schon ihre sogenannte Kolonie hatten. Also den Raum Campo Santo Teutonico, den Raum Santa Maria dell'Anima bei der Piazza Navona, wo auch die Bude der Kapitoliner ist, wo das deutschsprachige Leben bis heute sich abspielt.
Ja, und vor allem, wie du es ja auch schon erwähnt hattest, mit der Scuola Francorum aus der Zeit Kaiser Karl des Großen. Aber was auch interessant ist, was du ja gesagt hattest, ja auch, dass ja vor allem 1876 das wissenschaftliche Priesterkolleg dort eingerichtet worden ist, wo wir ja genau in der Hochphase des Kulturkampfes sind, von Bismarck, den du ja auch schon erwähnt hast, was ja auch irgendwo eine Symbolwirkung ja auch hat, wenn man dann so eng am Epizentrum des Katholizismus sowas dann auch einrichtet. Und wenn man vor allem über den Friedhof ja auch geht, ist es ja auch, was du gesagt hast, man sieht sehr viele Künstler, Architekten, die dort halt auch beerdigt sind, also die dort auch gewirkt haben, aber auch Pilger, die bei der Pilgerreise verstorben sind. Ist das heute immer noch so, wenn man hier nach Rom pilgert als Deutscher und man stirbt, dass man dann ein Anrecht hat, auf diesem Friedhof beigesetzt zu werden?
In der Tat, diese Bruderschaft, die sich darum kümmert, ist ja jetzt gut 600 Jahre alt, auch weiterhin deutschsprachig. Also offiziell ist es ja die Erzbruderschaft zur Schmerzhaften Mutter Gottes der Deutschen und Flamen am Campo Santo bei St. Peter. Also der Deutsche und Flamen, sie hat eine starke Prägung auch aus den Niederlanden, aus Belgien. Damals ja vor 600 Jahren, das alles noch, ich sag mal, deutsch oder deutschsprachig oder heilig-römisch, wie auch immer man das definieren möchte. Es gibt diese Bruderschaft bis heute und somit auch diese Sorge für die Gräber. Und eben auch, wir haben im Campo Santo jedes Jahr circa nicht ganz 10 Beerdigungen.
Wo ist der Platz dafür? Ich meine, das ist ja jetzt kein Riesenfeld, das ist ja ein relativ großer Innenhof. Viele sind ja auch in den Wänden beerdigt. Wenn das, ich meine, 10, das sind ja auf 10 Jahre gerechnet schon mal 100 Gräber. Werden die eingestampft, die alten? Also ich meine, da waren ja auch einige sehr alte Gräber mit dabei.
Also die meisten der Knochen sind leider verloren gegangen im Laufe der über 1000 Jahre Geschichte. Der Friedhof war auch mal größer, also die jetzigen Maße hat er erst seit dem 18. Jahrhundert. Für den Bau der Kanonika, also der Sakristei von St. Peter, musste ein Teil abgegeben werden. An den Wänden sind vor allem viele Platten erst im 19. Jahrhundert, wo auch einige doch berühmte Persönlichkeiten dabei sind. Diese Knochen sind, soweit ich weiß, in kleine Schächtelchen zusammengefasst worden und in eine Art in Ossarium, eine Krypta gekommen. Es gibt einerseits die in der Mitte, in diesen vier Karrees, Familiengräber, das sind klassische Erdbestattungen, die sind auch im Privateigentum von Deutschschwimmer in der Stadt von Familien, also nicht wie ich, sondern Leute, die auch hier geboren sind oder 20, 30 Jahre in der Stadt sind. Und dann gibt es auf zwei Seiten ausgeschacht, ist wie eine Krypta, aber halt nicht unter der Kirche, das ist auch eine Krypta, sondern also am Friedhof, dieser lange Gang, wo diese Steinplatten sind, die sich auch manchmal etwas bewegen, wenn man drüber läuft. Da ist alles hohl, da geht es mehr Meter runter, da sind die Särge, die werden da gestapelt und oben ist halt beschriftet, wer da liegt. Da gibt es zum Beispiel an der Hausfassade, wenn man, also den ersten Teil der Fassade, die man erreichen kann, wenn man auf dem Friedhof tritt, da ist die Pilgergruft, da leben wirklich die Pilger. Das gibt es nicht sehr selten heutzutage, dass Leute dann nicht, also es sterben sehr viele Deutsche rum, die meisten werden natürlich zurückgeholt von der Verwandtschaft, das geht ja heutzutage sehr leicht. Das war auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schwierig, dass man damals, wenn jemand rumgestorben ist, jemanden dann abgeholt hätte mit einem Flugzeug und einfach den Sarg, das gibt es ja, dass dieser Sarg dann einfach im Frachtraum mitgenommen wird. Anscheinend auch sehr regelmäßig, wir kommen meistens nicht mit. Das war noch in den 60ern anders, da haben wir noch mehr Beerdigungen gehabt. Aber es gibt immer wieder Pilgerbeerdigungen. Bei den letzten paar, die mir jetzt einfallen, das waren eher zum Beispiel, ist nicht der Pilger, der sozusagen im Urlaub ist und hier stirbt. Das eine war ein deutscher Obdachloser, der hier gestorben ist. Der war halt, ja, ich weiß nicht, wie der nach Rom kam, vielleicht sogar als Pilger. Der wurde dann beerdigt, war ja auch ein Obdachloser, wo man auch um den muss sich auch jemand kümmern. Da wird eine ehemalige Ohrenschwester beerdigt, die auch hier gelebt hat, eher im Frei, aber auch, ja, also es gab schon länger keine klassischen Rompilger, wie wenn du jetzt sterben würdest und sagst, wir beerdigen dich da. Hättest du ein Anrecht? Aber es ist das eher selten geworden, weil die Zeiten sich geändert haben. Die Leute wollen auch den Leichnam eher dann bei sich im Friedhof haben und lassen ihn dann, ich weiß nicht, was das kostet, lassen den dann zu sich nach Hause fliegen. Die meisten Beerdigungen sind sogenannte Deutschrömer, also die Deutschen oder Deutschsprachigen, die hier in Rom leben, hier geboren sind oder auch nach Rom kommen und dann hier 20, 30, 40 Jahre leben. Die werden auch weniger, das gab es sich noch vor Jahrzehnten noch stärker. Das sind Familien, die auch in der Geschichte teils immer wieder auftauchen. Die sind einfach Deutsche, die ihre, oder Deutschsprachige, die ihre diese Identität gepflegt haben, die immer schon zweisprachig gelebt haben, aber auch diese deutsche Muttersprache in der Familie weitergepflegt haben. Verstärkt natürlich durch Diplomaten, durch Mitarbeiter, durch früher verstärkt auch zum Beispiel Ingenieure. Jetzt kann man vieles digital machen. Früher gab es auch viel mehr in Rom auch von, es hat auch der Verbindung immer gut getan, von verschiedenen größeren Betrieben, die halt einen Ingenieur in Rom sitzen hatten, der dann Mercedes vertreten hat. Nur als Beispiel, das wird auch alles weniger. Und nicht zugleich, diese Deutschströmer, sie gibt es weiter, natürlich, sie mischen sich immer stärker mit Italienern, war historisch schon immer so. Aber früher waren wir zum Beispiel in den 60ern, wenn man Deutsch konnte, ging man in die deutsche Messe. Mittlerweile, wenn man heiratet, ist der Trend zu bemerken, man heiratet eine Italienerin oder als Frau einen Italiener und lebt in der Stadt und geht dann vielleicht mit dem in die Freimesse vor Ort, weil man eh Italienisch kann. Und häufig auch die Kinder dann auch immer Italienisch gelernt haben. Das ist bemerkbar, dass ich dann eher stärker jetzt integriert in die italienische Gesellschaft. Die Deutschen waren schon immer integriert, sie konnten auch immer Italienisch, sie waren immer Teil der Gesellschaft. Aber natürlich hatten sie zusätzlich noch die Kolonie, wie man so schon sagt. Das ändert sich gerade sehr stark.
Das ist ja eine wahnsinnig deutsch-römische Geschichte, die dahinter steckt. Wie ist das denn heute vor allem, das Miteinander? Ich habe das Gefühl, wenn man sich auch mit dir jenseits des Mikrofons unterhält, dass es einen sehr engen Zusammenhalt in der deutschen Gemeinde gibt, dass es halt wirklich eine aktive Gemeinde ist, wo man die Leute auch kennt, dass man in Austausch mit ihnen steht.
Also das eine ist halt die Pfarrgemeinde, die auch sehr aktiv ist, auch sehr dank diesem Überangebot an Priestern, an deutschsprachigen Priestern in Rom, mit diesen Kollegen auch. Es gibt ja noch das deutschsprachige Priesterseminar, das Germanicum et Ungaricum, also das der Deutschen und Ungarn, also da sieht man sehr stark den Einfluss der Geschichte, wie durch Österreich-Ungarn zum Beispiel, ist auch sehr viele Kroaten, Rumänen sind in diesem Kolleg, aber auch Deutsche, Österreicher, Schweizer. Den Camposanto gibt es, dann gibt es die Anima, dann gibt es auch den Deutschen Orden hier in der Stadt, der auch ein Gästehaus hat und auch mehrere Mitglieder hatte hier in der Stadt. Das ist natürlich ein guter Boden für pastorale Arbeit, weil es hier sehr viele Priester gibt mit verschiedenen Fähigkeiten, von jungen Priestern, die studieren, hin zu Professoren, Bischöfen, Kardinälen, deutsche Sprache. Aber auch die deutschsprachigen, unabhängig von der Pfarrei, natürlich, man kennt nie alle. Ich würde sogar sagen, es gibt so die eine Gruppe, die kirchliche Gruppe hier im Altstadtbereich. Und es gibt da etliche deutschsprachige Studenten an staatlichen Unis wie der Sapienza. Die Sapienza hat ca. 130.000 Studenten. Viele leben aber dann hinter, aus unserer Sicht, aus Sicht der Altstadt, auf der anderen Seite der Stadtmauer, hinter dem Terminibahnhof, wo auch ein Studentenviertel ist. Das ist ein bisschen separiert dann mittlerweile. Aber diese, ich möchte nicht sagen, der kirchliche, weil es, ja, aber ich arbeite bei der Kirche, da sind Archäologen dabei oder Journalisten, aber die in diesem Bereich sich bewegen, da kennt man sich. Jetzt nicht immer mit Freundschaft verbunden oder von jedem die Handynummer hätte, aber man weiß halt voneinander, grüßt sich auf der Straße, auch wenn man sich nur flüchtig kennt. Und ja, miteinander gibt es dann durchaus bei Veranstaltungen, also nicht nur geselliger Natur, sondern auch im kirchlichen und gesellschaftlichen. Es gibt hier zwei Botschaften. Es gibt hier die Botschaft beim Heiligen Stuhl und die Botschaft beim Quirinal oder halt für Italien. Aber man kennt dann schon auch Gesichter und hat auch Namen und grüßt sich oder wird dann angesprochen. Ich durfte am Sonntag die Lesung lesen. Am vergangenen Sonntag kam ein Mann auf mich zu. Ich kannte sein Gesicht. Ich konnte es irgendwo einordnen. Er hat mich angesprochen. Und seitdem wusste er meinen Namen. Ich sein leider nicht. Ja, das sind so Bekanntschaften. So, man weiß dann voneinander. Man kennt sich auch. Ich glaube, das ist eine gute Formulierung. Man kennt sich. Nicht sagen sie es besser. Und diese Kolonie, sie ist ja so wie früher. Das 1900 ist vorbei. Es gibt dieses System in gewisser Weise weiter noch. Und man sieht dann auch, es sammeln sich Leute doch, Campo, Anima, Capitolina bei Veranstaltungen. Da trifft man dann doch die Leute.
Weil da seid ihr ja auch als Capitoliner ja wirklich sehr präsent. Ne? Also es finden ja auch viele Veranstaltungen, dementsprechend mit von der Anima, mit den jungen Leuten halt auch bei euch hier auf dem Haus oder beziehungsweise auf der Etage statt.
Natürlich, die Capitolina ist hier neben Piazza Navona, also einfach eine Straße weiter, gleich bei der Anima. Mit sehr guter Lage, sehr präsent, auch in deinem Angebot natürlich für deutschsprachige Studenten, ob es Bundes- und Kartellbrüder sind oder Farmbrüder. Wir sind hier grundsätzlich sehr offen, also wir hatten auch schon Chors, die auf Aktivenfahrt herum waren, die sehen das vielleicht weniger als Pilgerreise an, sondern eher als kulturelle Reise. Dass er geklingelt wird, dann dürfen die auch rein, da hatten wir auch nie Probleme. Gerade diese römische Umgebung, glaube ich, halt ein bisschen anders ist auch fürs Verhalten, also wir hatten echt nie Stress. Ja, und ich biete der Kapitän schon auch ein Programm an mit Vorträgen. Heute Abend ist noch ein Vortrag, nächste Woche noch den wissenschaftlichen Abend, wo auch immer Leute von außen kommen, also Leute, die nicht kooperiert sind, beziehungsweise auch Frauen natürlich, die aus Interesse kommen. Capitoline ist ja eine klassische CV-Verbindung, aber halt immer angepasst an italienische Verhältnisse. Bummeln ist und rum eher schwierig. Wir machen immer einen Ausflug aufs Land oder mal so einen Aperol-Buhnenabend in öffentlich, wenn auch die verschiedenen Ständen aus den deutschsprachigen Ständen aus Rom kommen. Ja, da bietet Capitoline schon auch ein gewisses Angebot und ist auch ein Ort, wo man sich dann trifft.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Viele junge Menschen suchten ja heute wieder nach Halt. Also gerade der Gen Z hat man ja immer sehr zu Unrecht gesagt, dass die da super flippig liberal sind. Es stellt sich ja immer mehr und mehr raus, dass die eher konservativ sind, dass die traditionelle Werte suchen, Strukturen. Ist gerade hier Rom und sagen wir mal auch die Capitolina mit der Anima eine Art Gegenmodell zu dieser modernen Zerstreuung? Weil hier hat man ja nicht gerade das Gefühl, dass man in so einer atomisierten Gesellschaft unterwegs ist, sondern schon eher was, wie man es halt früher aus dem 19. Jahrhundert kannte, so eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, nicht zwar alle befreundet, aber man kennt sich.
Na, da würde ich dazu nicht zustimmen. Also natürlich, ich kann jetzt kein Urteil treffen über die Welt in Deutschland, also über die genaue Analyse. Natürlich, Rom. Ich kann jetzt auch nur sprechen hier für den Altstadtbereich. Auf der anderen Seite der Stadtmauer, um es mal bildlich zu sprechen, bei Sapienza ist die Welt, glaube ich, komplett anders, wie es an einer päpstlichen Universität. Aber natürlich, was sich dann hier trifft im Raum Anima, Capitolina, Campo, Das ist auch sehr bunt gemischt von politischen Ansichtungen bis hin zu, ich sag mal, moralischen Ansichten auch. Da ist hier auch vieles präsent. Und natürlich sind da Strukturen, wo natürlich ein Studententreffen, wo da vorne eine Messe stattfindet, danach ist ein geselliges Beisammensein, ist natürlich auch was auch einlädt zu einer anderen Atmosphäre, zu einer, ich möchte nicht sagen, anderen Welt, weil das ist es nicht, weil das sind Leute, die aus der normalen Welt kommen und auch sehr unterschiedlich sind. Und natürlich bieten wir da schon auch einen Rahmen oder auch, auch einen gewissen Halt natürlich. Und gerade ist natürlich auch eine Thematik für junge Leute, die nach Rom kommen, vielleicht auch bedingt Italienisch sprechen zu Beginn. Die Anima, die Capitolina, also bei der Anima gibt es einmal im Monat ein Studententreffen, Messe, vielleicht einen Vortrag und dann gibt es meistens Pizza und Getränke. Da lernt man Leute kennen, deutschsprachige Leute kennen, man lernt auch an der Uni Leute kennen. Aber hier findet man auch, wie bei Capitolina, sehr schnell Anschluss und auch, mir geht es so, also viele meiner Freundschaften seit 2020 habe ich auch hier auf der Bude geschlossen oder in der Anima geschlossen, weil man dann doch oft einen gemeinsamen Nenner hat und auch wenn man jetzt verschiedene Ansichten hat, ob es kirchlich ist oder kirchenpolitisch, es sind ja auch Evangelische bei der Anima bei diesen Treffen dabei und nicht nur Theologen oder Historiker. Es ist halt eine angenehme Atmosphäre, wo man dann schnell zusammenfindet.
Sehr schön. Dann lass uns doch jetzt mal zum Schluss kommen. Wenn du jetzt einem jungen Korporierten sagen müsstest, warum er einmal ernsthaft nach Rom gehen sollte, was wäre dein stärkstes Argument?
Also wenn er Theologe oder Historiker ist oder in diesem Bereich ist, kann ich nur die Unis empfehlen. Die ist eine einmalige Chance, die Auswahl ist groß. Von konservativ bis progressiv, von amerikanisch dominiert Evangelikum bis klassisch jesuitisch an der Gregorianer. Die anderen Unis sind, soweit ich es weiß, wie die Louis oder die Sapienz, sehr renominiert. Also aus akademischer Sicht spricht wenig oder nichts gegen Rom. Im Gegenteil, es spricht sehr viel für Rom. Dann natürlich kulturell, kulinarisch gesehen. Rom ist doch, die italienische Küche ist uns deutsch auch sehr gewogen. Geschichtlich, kulturell gesehen ist es, glaube ich, eine Stadt. Es gibt wenige Städte und nicht sagen, keine Stadt, die so viel zu bieten hat wie Rom. Und natürlich auch dann diese Erfahrung, in Rom zu sein, Rom zu leben. Er hat zu mir gesagt, für ihn ist Römer sein ist keine Frage der Staatsangehörigkeit, sondern eher eine Frage der Einstellung, des Denkens, der Lebenseinstellung, dieses römisch etwas entspanntere zu erleben, ist sehr wertvoll. Und eben auch dann zu sehen, ich glaube, ob Sie das uns als Deutsche sehen, als Europäer, Rom ist doch geschichtlich die bedeutendste Stadt, würde ich sagen, die es gibt. Vieles passiert hier auf Rom. Hier ist sehr viel fortzuführen, auch in Geschichte. Ereignisse, die wir alle kennen, ob es Cäsar ist, die Antike, es ist alles hier. Wo unsere Gesellschaft, unser Denken herkommt, unweit von Rom befindet sich Monte Cassino, das Benediktinerkloster, gegründet 529, feiert im nächsten Jubiläum. Da ist eine der Keimzellen des Benediktinerordens, der Europa, deutschsprachigen Raum, mitmissioniert hat, auf denen die Unis auch zu weiten Teilen basieren, unser Bildungssystem zum Teil immer noch auf diesem Orden beruht, auf seinen Leistungen. Das ist alles hier in der Stadt oder hier im Umland. Und das ist einfach eine Möglichkeit zu sagen, das kennenzulernen. Und ich würde sagen, nach einem Jahr Rom oder ein paar Jahren Rom, es verändert sich durchaus ein bisschen die Denkweise auf die Welt, auf unsere Gesellschaft, auf die Geschichte, weil man halt hier in Rom vieles erlebt und auch anders erleben kann und auch vielleicht auch nur hier in Rom wahrnehmen und sehen kann, was doch auch dann das Denken beeinflusst. Unweit von der Piazza Navona ist das Forum Romanum, die Kaiserforen, wo die Weltgeschichte geschrieben wurde, wo Cäsar ermordet wurde, wo die damalige bekannte Welt, das Mittelmeer, der Mittelmeerraum von der Römer gesteuert wurde von da aus. All das ist hier und ist, glaube ich, wenn man sich das bewusst macht, wo wir hier in Rom sind, über welchen Boden wir hier laufen, ob es das, der Boden ist, getränkt von dem Blut der Märtyrer wie Petrus und Paulus, die hier gestorben sind, die Apostelfürsten, oder auch ein Ort, wo so viele bedeutende Personen gewandelt sind, ob es Goethe ist oder die Künstler aus 1900 oder deutsche Kaiser, die hier massenhaft in Rom waren, Päpste, verschiedene Könige, Staatsoberhäupter der letzten Jahrzehnte, die hier alle mal in Rom irgendwann aufgeschlagen sind. Diese Stadt ist doch, glaube ich, in ihrer Gesamtwirkung, kirchlich wie auch kulturell, weltlich gesehen, unglaublich bedeutend. Ich glaube, es gibt keine Stadt, die man mit Rom vergleichen könnte.
Das war noch ein schönes Schlusswort. Thomas, danke für deine Zeit. Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Und eine Reise so kapitulieren dann nach Rom lohnt sich immer. Bis dahin, macht's gut. Ciao.